Und im Wärmemarkt muss eben dringend CO2 eingespart werden, denn jede fünfte Tonne CO2 in Deutschland entsteht durch das Heizen von Gebäuden. Also es ist sehr, sehr klar, wir müssen auch die Wärmewende angehen, wenn wir das Ziel der Klimaneutralität 2045 erreichen wollen.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine galt nichts mehr so, wie es vorher war. Notfallplan Gas haben wir ausgerufen, Nord Stream 1, russisches Gasembargo. Die Versorgung mit Gas schien nicht mehr gesichert. Politik steuerte mit vielen Maßnahmen und mit transparenter Kommunikation dagegen an. Ich glaube, das kann man sagen. Aber wir wissen nun, dass wir keine Ausfälle hatten im Nachhinein. Wie bewertet die Branche die Situation jetzt und die politischen Maßnahmen dazu? Wie bereiten die Versorger sich und ihre Bürger auf den Winter vor, der nächste, der ja kommen wird? Und vor allem, wie sieht die langfristige Zukunft von Gas eigentlich aus? Über diese Frage spreche ich mit Dr. Kirsten Westphal. Sie ist seit 2023 Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, also BDEW. Sie war vorher Vorstand der H2 Global Stiftung und war dort für den unabhängigen Bereich Analyse und Forschung zuständig. Und Kirsten Westphal ist Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates. Liebe Frau Dr. Westphal, schön, dass wir heute sprechen können.
Lieber Herr Dr. Bär, ich freue mich auch auf das Gespräch.
Frau Dr. Westphal, Sie sind noch relativ neu im BDEW, in einem unserer Fachverbände in den Staaten. Wie sind so die ersten Erfahrungen bei Ihnen beim BDEW?
Ja, sehr gut, sehr intensiv. Es war ja, wie Sie sagten, letztes Jahr ein sehr einschneidendes Jahr für die Energiewirtschaft, für die Energiebranche, letztlich auch für die globalen Energiemärkte mit der ersten wirklich globalen Energiekrise nach der vollen Invasion Russlands in die Ukraine. Hatten wir die Situation, dass unser größter Energielieferant Russland betroffen war im Sinne von Kürzungen, Sanktionen, die gegriffen haben. Und insofern sind Riesenmengen aus dem Markt genommen worden mit Blick eben auf Öl, Gas, Kohle. Und deswegen hat auch die Internationale Energieagentur von der ersten globalen Energiekrise gesprochen. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt auf meinen Start. Wir haben immer noch mit den Ausläufern der Krise zu tun. Wir müssen aber auch gleichzeitig die Weichen für die Transformation setzen. Insofern kann man nur sagen, ein sehr, sehr intensiver Start.
Mhm. Absolut, kann ich mir gut vorstellen, wenn Sie über die Situation Krise sprechen. Wir haben ja im Moment gerade alle natürlich die gefühlte Situation, wir sind im Sommer. Wir haben den letzten Winter gut überstanden. Ich glaube, das kann man so sagen. Was ist Ihnen aus dem letzten Winter so als größte Erkenntnis hängen geblieben mit Blick auf die Gasversorgung, wo wir uns alle solche Sorgen drum gemacht haben?
Ich glaube, die Sorgen haben wir uns zurecht gemacht. Und bei mir ist wirklich hängen geblieben, nochmal stärker Resilienz in der ganzen Breite in den Fokus zu nehmen. Das ist einmal wichtig, natürlich durch die Erfahrung, die wir jetzt hatten mit Russland, aber ist natürlich auch ein Riesenthema mit Blick auf China, Versorgungslieferketten und letztendlich ja auch ein Thema, was sich weiterführt aus der Corona-Pandemie, wo wir auch schon Resilienz als Thema hatten, was eben das Funktionieren der Lieferketten angeht. Und insofern glaube ich, Resilienz, Versorgungssicherheit sind Themen, die uns begleiten werden. Es geht ja auch darum, auch natürlich die Transformation anzulegen und zu starten und gleichzeitig aber für einen Übergangszeitraum auch noch die Versorgung zu sichern. Und das sind keine trivialen Aufgaben. Und insofern ist das, glaube ich, eine der Haupterkenntnisse auch im Transformationspfad auf eben Robustheit und Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu setzen. Und dann haben wir, glaube ich, auch gemerkt, dass die Energieversorgungssicherheit in einem sehr, sehr breiten Kontext gesehen werden muss. Also nicht nur Versorgungssicherheit, sondern die Frage Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung ist, glaube ich, bei allen sehr, sehr spürbar durchgeschlagen und Klimaschutz weiter drängend. Ich finde, die Klimakrise ist genauso greifbar, wenn man aus dem Fenster schaut, wenn man die Hitzewellen jetzt schon wieder sieht, die Dürre, die ansteht. Und letzter Punkt, ich glaube, der wird sich durchziehen, auch durch das Gespräch oder durch die Themen, die wir berühren, ist auch die Frage soziale Akzeptanz nochmal sehr wichtig, weil die Krise, Sie haben es ja gesagt in Ihrer Frage, durch die sind wir eigentlich nur gekommen, weil alle versucht haben und weitgehend auch mit gewissem Erfolg einzusparen.
Haben Sie, also soziale Akzeptanz ist natürlich ein wesentlicher Punkt bei, glaube ich, bei den Fragen, die wir so bei uns vorhaben und die wir auf dem Zettel haben. Ich weiß nicht, ob man die Frage so klar beantworten kann, jetzt schon, aber glauben Sie, wir kriegen im nächsten Winter ein Problem?
Wenn Sie mir sagen, wie der Wetterbericht aussieht, man muss ehrlich sagen, dass wir den letzten Winter vor allen Dingen wegen des milden Wetters gut überstanden haben. Im Moment sieht es danach aus, weil natürlich die Speicher gut gefüllt sind. Aber es ist wirklich eine Frage, wie sich das Wetter entwickeln wird, ob es genauso mild bleiben wird wie im letzten Jahr. Und natürlich sind auch die großen Fragen auf den globalen Energiemärkten wichtig, also wie die Nachfrage in China anziehen wird. Und daraus nehme ich mit und deswegen das Thema auch wirklich Transformation, Überstehen der Krise ist ein Thema für Politik, die Energiebranche, aber die gesamte Wirtschaft und auch eben die Gesellschaft. Also wir können uns jetzt nicht zurücklehnen, sondern es ist schon wichtig, nochmal weiter die Gaslieferungen zu diversifizieren, natürlich den Ausbau der Infrastruktur bei LNG nochmal voranzutreiben und ganz wichtig, wir dürfen nicht nachlassen beim Einsparen von Energie.
Jetzt haben wir ja einen sehr kontroversen oder spannenden politischen Sommer hinter uns. Zumindest sieht es so aus, als ob wir, also den Sommer haben wir jetzt auf jeden Fall hinter uns. Wir haben eine politische Sommerpause sozusagen, aber wir haben das Gebäudeenergiegesetz noch nicht ganz über die Zielgerade gesetzt, den Heizungshammer der Bild. Wie bewerten Sie die Diskussion darum? Es ist ja nun mal auch eine, die sehr stark mit der Zukunft des Gases und der Gasversorgung verwoben ist. Ist das etwas, was nun vernünftig auf die Zielgerade gekommen ist?
Ja, ich denke schon. Ganz wichtig, dass wir nun in weiten Teilen ein praktikables Gesetz haben. Wir hoffen, dass es im September durch den Bundestag und den Bundesrat geht. Das würde dann heißen, dass es im Januar 2024 in Kraft treten kann. Sie haben den Heizhammer angesprochen und damit wird natürlich klar, mit der Wärmewende kommt die Energietransformation auch wirklich bei den privaten Haushalten, auch bei den Sparbüchern an. Und da ist schon wichtig, dass das Gesetz nicht wirklich die Leute überfordert. Was wir aber auch vor Augen haben, ist natürlich der Klimawandel. Und im Wärmemarkt muss eben dringend CO2 eingespart werden, denn jede fünfte Tonne CO2 in Deutschland entsteht durch das Heizen von Gebäuden. Also es ist sehr, sehr klar, wir müssen auch die Wärmewende angehen, wenn wir das Ziel der Klimaneutralität 2045 erreichen wollen. Und ich finde, wir haben in den letzten Wochen auch durch die Arbeit des BDEW nochmal wichtige Verbesserungen am GEG gesehen. Also wenn Sie einfach, ich denke, der sehr, sehr wichtige Punkt ist eben die Verzahnung mit der kommunalen Wärmewende, mit einer flächendeckenden Wärmeplanung dann auch, dann nochmal die Übergangsfristen. Also das sind wichtige Punkte, die dann nochmal festgeschrieben worden sind.
So, wie geht es jetzt weiter? Gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich ein größeres Verständnis für die Wärmewende, sodass wir an diesem Punkt jetzt endlich weiterkommen insgesamt?
Naja, der große Punkt und Knackpunkt sind natürlich die kommunalen Wärmeplanungen, die flächendeckenden regionalen Wärmepläne. Und da kommt es tatsächlich auch auf die Entscheidung der Gemeinden, der Kommunen, der Städte an. Und wir haben als nationaler Wasserstoffrat ja eine Studie gemacht zur kommunalen Wärmeplanung, die schon zeigt, dass wenn wir Ankerkunden im Verteilnetz haben, dann letztendlich auch Wasserstoff in den Wärmesektor, in den Wärmebereich kommen kann, weil wir Wärme ja auch in Kombination Raum und Prozesswärme denken müssen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, da wirklich ortsscharf hinzugucken, weil wir werden nicht die eine Lösung für alle Quartiere finden. Und insofern ist es manchmal vielleicht auch zielführender, nicht nur immer über die Sektoren zu reden, wenn wir in die Anwendungsbereiche gucken, sondern sich auch einfach mal anzugucken, wie dann räumlich die Lösungen aussehen werden. Also ich finde, das ist noch eine Frage tatsächlich der Planung vor Ort.
Wir hatten übrigens ein anderes Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates befragt. Wir hatten ja schon einige hier bei uns im Podcast. Frau Stefanie Peters, sie fand, dass der Wasserstoffhochlauf nicht ganzheitlich genug gedacht wird, dass zu viel Stückwerk dabei wäre. Sie hat zu mir das Folgende gesagt.
Ich glaube, das, was mir komplett zu kurz kommt, einfach zu sagen, das ganze Thema Aufbau Wertschöpfungsketten, Aufbau Produktionskapazitäten, natürlich am allerliebsten in Deutschland, um hier Arbeitsplätze zu sichern. Das wird aus unserer Sicht in der Politik, in der Wissenschaft auch viel zu leicht abgetan, viel zu wenig betrachtet.
Was denken Sie, ist die Bundesregierung nun auf dem richtigen Weg? Oder inwieweit würden Sie den Punkt von Frau Stefanie Peters auch unterstützen?
Also ich glaube, es ist wirklich gerade ein ganz starker Impuls und Push der Bundesregierung zu sehen. Greifbar ist natürlich das H2-Kernnetz, wo jetzt die Pläne sich immer stärker konkretisieren. Das kann man sicher nennen. Aber der Punkt, den Frau Peters macht, ist natürlich richtig. Also wir müssen von der Aufgabe ausgehen, dass wir neue Lieferlogistik und Wertschöpfungsketten etablieren müssen, die eben nicht nur auch in Deutschland etabliert werden müssen, sondern europaübergreifend und international. Und insofern war es der Punkt auch, dass ich vorher gesagt habe, naja, gucken wir mal ein bisschen von den Anwendungen weg, weil manchmal erscheint mir die Debatte tatsächlich so, als ob wir schon das Fell des Bären verteilen, bevor der Bär erst erlegt ist oder bevor überhaupt ein Strategieplan aufgestellt worden ist für die Bärenjagd. Ich sag's mal so bildlich, weil das ist nicht trivial, tatsächlich diese Wertschöpfungs- und Produktionsketten aufzubauen. Wir sind da auch in einem internationalen Wettbewerb mit den USA, mit China. Also wenn wir die Ziele der nationalen Wasserstoffstrategie verfolgen wollen, also die ja jetzt auf 10 GW Elektrolysekapazität in Deutschland setzt, aber das eben auch als Teil der Dekarbonisierung nicht nur des Energiesystems, sondern auch der Volkswirtschaft, ganz wichtig mit Erhalt der Standortvorteils in Deutschland und Europa, plus das Ziel der Technologie, Führerschaft zu verfolgen. Also da müssen wir dann schon noch nachlegen und das ist genau der Punkt, den Stefanie Peters da auch sehr stark macht und den würde ich auch unterstreichen und stützen.
Was sind die grundsätzlichen Voraussetzungen, die es braucht, um einen echten Wasserstoffmarkt in Europa zu schaffen?
Na, denn die große Frage ist ja, wie verbinde ich die Quellen und die Senken beim Wasserstoff, aber auch bei den Derivaten und natürlich ist Wasserstoff am günstigsten, das wissen wir, und am besten zu verteilen über die Netze. Und vor allen Dingen haben wir mit den Gasnetzen ein riesengroßes Asset, was zum Beispiel die USA auch nicht haben. Also das ist ein Vorteil, den wir tatsächlich in Europa insgesamt und in Deutschland heben müssen. Und die Fragen um das Wasserstoffkernnetz berührt eben genau das Thema, wie weit werden die ersten Korridore, die ersten großen Autobahnen gelegt, um dann sehr schnell das Henne-Ei-Problem, was es eigentlich auch gibt, zu adressieren. Also ohne Kernnetz würde ich sagen, das ist eine der Grundvoraussetzungen, wird der Hochlauf nicht gelingen. Die andere Grundvoraussetzung ist natürlich klare Zertifizierung, die wir brauchen. Weil wenn wir einen Markt schaffen wollen, brauchen wir auch Regeln und genaue Definitionen, wie das Produkt aussehen soll, was wir auf dem Markt handeln sollen. Also das sind so die zwei Grundvoraussetzungen, Zertifizierung und Infrastruktur, die wir brauchen, um dann wirklich auch Angebot und Nachfrage möglichst synchron und parallel hochlaufen zu lassen.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass es im Grunde dann also gar keinen Push in der Erzeugung braucht, sondern im Grunde eher Standard? Das hieße ja dann, dass Sie das auch vertreten, was doch so einige in der Branche sagen, dass es im Grunde eine breite Anwendung braucht, um einen Markt aufzubauen, und dass die Förderung im Erzeugungsbereich im Grunde gar nicht so nachhaltig wäre, weil wenn eben zu wenige die Commodity Wasserstoff nutzen dürfen, dann bringt es eben nichts, der Henne zu helfen, um Eier zu legen, um im Bild zu bleiben, oder?
Also da haben Sie jetzt ganz spannende Dinge gesagt. Ich weiß nicht, ob wir wirklich genau regeln müssen, wo Wasserstoff zur Anwendung kommt. Was ich gesagt habe, ist, dass das Henne-Ei-Problem, wir reden oft vom Henne-Ei-Problem und das ist auch richtig, und werfen in der Regel alles in den Topf und die Infrastruktur auch. Und ich habe versucht zu sagen, Infrastruktur ist eigentlich erst eine Grundvoraussetzung, um Henne-Ei zu adressieren. Weil wenn wir mal in die Landschaft gucken, ich sag's mal salopp, brauchen wir auch das Nest oder den Hühnerstall und den Hahn. Also so einfach, es wäre ja schön, wenn wir nur das Henne-Ei-Problem hätten. Deswegen habe ich gesagt, Infrastruktur, Zertifizierung sind extrem wichtig und Vorbedingungen. Ich glaube schon, dass wir auch einen, ich sag's mal, Englisch Supply-Push brauchen, also auch bei der Erzeugung mehr Anreiz, weil ein Punkt ist, wir sind eigentlich noch nicht im Markthochlauf. Wir sagen das auch immer so dahin. Aber wir sind im Grunde genommen erst in der Initialphase, wo wir genau die Lieferlogistik und Wertschöpfungsketten aufbauen müssen, die wir vorhin angesprochen haben. Und da braucht es, glaube ich, an beiden Enden staatliche Unterstützung, Förderung, Anreize, um wirklich loszulegen. Weil wir uns immer wieder sagen müssen, und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, wir führen zum ersten Mal in der Geschichte einen Energieträger ein unter Wettbewerbsbedingungen, der auch nicht jetzt kompetitiv ist von den Preisen, und wir müssen es enorm beschleunigt machen. Also es kann nicht organisch passieren, sondern wir müssen es sehr beschleunigt machen aufgrund der Klimaveränderungen. Und wir müssen es auch machen mit Blick auf unsere Volkswirtschaft und dass die dabei mitgehen kann. Also das ist eine riesengroße Aufgabe und deswegen reicht es eigentlich aus, glaube ich, nicht an nur bei den Anwendungen wirklich, das soweit da die Anreize zu setzen. Die sind extrem wichtig, weil natürlich die Marktakteure letztlich ein Vertrauen brauchen, dass sich ein Markt entwickeln wird. Aber es wird sicher auch einen Supply-Push brauchen. Und das sagt man ja auch, wenn man in Richtung USA guckt. Der Inflation Reduction Act macht ja genau auch diesen Push bei den Erneuerbaren, bei den sauberen Technologien. Und da müssen wir, glaube ich, als Deutschland in Europa auch nochmal nachlegen.
Kann man eigentlich sagen, dass die Situation vergleichbar ist mit der Entwicklung oder dem Hochlauf des Gasmarktes damals vor einigen Jahrzehnten? Weil im Grunde muss ja die Commodity verteilt werden, eine Commodity, die da ist, und Infrastruktur bereitgestellt werden, wie damals die aufgebaut werden muss. Dazu mindestens einen Unterschied. Letztendlich hat Wasserstoff ist eben nicht wettbewerbsfähig und noch nicht so günstig, wie das damals bei Gas gewesen ist. Ist das ansonsten vergleichbar?
Ja, richtig. Das ist genau der Punkt. Die Geschäftsmodelle liegen noch nicht auf der Hand. Die müssen erst entwickelt werden entlang der Wertschöpfungskette. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben ja wirklich Wettbewerbsbedingungen. Das war ja am Anfang der Gasindustrie auch anders. Und wir müssen es sehr beschleunigt machen und unter dem ja auch tatsächlich nochmal globalen Wettbewerbsdruck. Also ich glaube, da sind schon Unterschiede. Mhm. Aber natürlich ist es sehr, sehr wichtig, sich da nochmal anzugucken, wie hat es denn funktioniert und die Lehren daraus auch zu ziehen.
Jetzt gucken ja viele auf den IRA, den Inflation Reduction Act, die Unterstützungsmaßnahme der Vereinigten Amerikanischen Staaten, Da sind ja viele neidisch und sagen, das müssten wir im Grunde in der EU auch tun. Steuererleichterung, ist das aus Ihrer Sicht ein Sinn? Hilft das, um einen physischen Markt aufzubauen?
Ich finde es ganz schwierig, weil die USA ganz andere Bedingungen haben, administrativ. Wir müssen ja auch und sollten auch im europäischen Kontext agieren. Insofern sind Steuererleichterungen ja auch nicht sehr einfach durchzusetzen im europäischen oder praktisch gar nicht im europäischen Kontext. Und insofern geht es eigentlich eher darum, jetzt einen kohärenten Förderrahmen und Anreizrahmen zu entwickeln. Und das sehr, sehr schnell, damit wir wirklich loslegen können.
Okay, also wenn man sagt, nein, das ist eher kein sinnvoller Weg, wie macht man das dann aus Ihrer Sicht am besten? Sie haben sich ja auch im Wasserstoffrat damit befasst, Grüngasquoten, IPCEI-Projekte, Klimaschutzverträge, OPEX, CAPEX-Förderung, was wäre da der Weg?
Ja, das sind natürlich die Instrumente, die existieren. Beim Supply Push gibt es eine Reihe von Instrumenten, vor allen Dingen H2 global. Mhm. Da muss man halt gucken, wie spielt das mit den Klimaschutzverträgen zusammen. Das sind die Fragestellungen, die jetzt im Raum stehen. Und da sind wirklich die Punkte, dass man das sehr, sehr kohärent anlegt. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist tatsächlich, ein Vertrauen zu schaffen, dass wir in Deutschland und in Europa den Markthochlauf wirklich angehen und versuchen, auf einen eingeschwungenen Markt hinzuarbeiten. Also zu sagen, wir haben jetzt eine Initialphase, die müssen wir durchlaufen. Das heißt auch noch, Technologien zu erproben, aber letztendlich schnell in die Kommerzialisierung zu kommen, in so eine sogenannte Markthochlaufphase, wo wir dann eben über die IPCEI-Projekte hinaus regionale Cluster, regionale physische Hubs weiterentwickeln, in breitere, weitere Lieferzonen und dann wirklich in so eine Ausprägungsphase des Marktes übergehen. Wo dann alle Sektoren zumindest erreicht werden könnten mit Wasserstoff und die Verteilung des Wasserstoffes dann eher über marktliche und Preissignale stattfindet, mit Blick eben dann auf das Ziel eines eingeschwungenen physischen Marktes. Also ich glaube, da brauchen wir Signale der Politik, dass der Wunsch tatsächlich im Blick auf einen eingeschwungenen physischen Markt geht oder auf diesen hingearbeitet wird.
Das Thema im Grunde ist ja ein sehr vielschichtiges. Wir haben aber, glaube ich, sehr viele zentrale Punkte jetzt schon besprechen können. Ich glaube, das war sehr inhaltsreich und ist sicherlich ein guter Ausgangspunkt, vielleicht um nochmal zu sprechen irgendwann. Frau Dr. Westphal, meine Abschlussfrage ist die folgende. Die können Sie gerne privat und natürlich auch fachlich beantworten, wie Sie mögen. Wenn Sie eine Frage hätten, die Sie gerne in den nächsten 12 Monaten glasklar beantwortet hätten, welche wäre?
Jetzt wollen Sie auf eine glasklare Frage, ja, glasklare Antwort. Wenn die Realität so einfach wäre. Also wir brauchen tatsächlich mehr Planungssicherheit beim Wasserstoff. Ich würde mir wirklich ein Signal in Richtung Markthochlauf wünschen auf all diesen Ebenen und diesen Komponenten, die wir angesprochen haben, Erzeugung, Infrastruktur, Zertifizierung und letztendlich auch Anreize bei den Anwendungen. Ich hoffe, da sind wir auf einem guten Weg. Also da bin ich recht optimistisch. Und ich bin Politikwissenschaftlerin. Also mir liegt schon sehr am Herzen, dass nochmal klar kommuniziert wird, dass wir jetzt wirklich vor einer großen Transformation stehen, die wir als Energiewirtschaft, als Energiebranche gar nicht mehr alleine stemmen können, sondern da brauchen wir natürlich die Rahmenbedingungen der Politik. Aber es braucht auch tatsächlich die Anstrengungen der Gesellschaft insgesamt.
Ja, liebe Frau Dr. Westphal, es hat mich sehr gefreut. Ich habe selber sehr viel mitgenommen von einem Gespräch und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Und ich wünsche Ihnen weiter einen guten Start beim PDEW.
Ganz herzlichen Dank, Herr Bär.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.